Das frisch geschwebelte Kölsch. Heute mal pünktlich aufgenommen an einem Mittwoch. Um 12 sind wir fertig. Das ist eine runde Zeit. Gefällt
super,
mir gut.
Lass jetzt genauso wie alle hier. Ihr werdet es gleich im Podcast hören. Lass einfach jetzt nach Hause gehen. Ja. Ist eh niemand mehr im Office. Ja, 12 Uhr haben wir gearbeitet. Podcast aufgenommen. Super.
Ja, finde ich auch. Also jetzt haben wir auch genug malocht für heute. Ne? Also, ja, wir haben über Schiedsrichter malocht. Wir haben über NFL malocht. Heute war sowieso auch viel Fußball, weil auch nicht so
viel. Die Bayern
viel
sind das beste Team der Welt.
Ja, und im Eishockey ist es die DEG.
Ja, das, ey, nochmal Shoutout an Felix Hammes, den schlechtesten Eishockey-Experten laut TikTok.
Der Welt. Ja. Aber davon erfahrt ihr gleich mehr. Also viel Spaß mit der Folge.
Der kommt an! Mach ihn!
Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2-10!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Way down top! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich glaube, fertig.
Guten Morgen, FFV, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch. Wieder zurück im Studio, das sich allerdings leert. Der Umzug rückt näher.
Ja.
Ich bin mal gespannt, man wird es nicht hören, aber die Soundpuschel, nenne ich sie jetzt einfach mal, die hier an der Wand gehangen haben, um so ein bisschen den Sound zu verschönern, sind weg. Es fühlt sich
Schalldämpfer oder so.
Schalldämpfer, richtig. Es fühlt sich leerer an, es fühlt sich trostlos an, aber Bengt ist hier und bringt ein bisschen Liebe in den Raum rein.
Ja, und wir sind gefühlt auch die Einzigen, die hier im Büro sind.
Wirklich, also, was ist eigentlich los bei Spontent? Normaler Mittwoch, man müsste eigentlich denken, dass hier 20, 25 Leute rumhandeln. Wir sind wirklich, glaube ich, bei uns im Westflügel sind wir die einzigen beiden mit Katrin, die hinten noch sitzt.
Ja, Jona ist gekommen.
Ah, Jona ist da.
Also ist auch wichtig, weil wir müssen Cup-Game spielen. Also wenn Jona nicht da ist, dann bin ich tendenziell auch nicht da, weil ich bin da, wo Jona ist. Aber ja, nee, es ist halt wirklich einfach gottlos leer geworden. Ne? Aber liegt nicht daran, dass die Leute nicht arbeiten, sondern es liegt daran, dass wir halt echt schon 80% umgezogen sind. Also wir sind schon rüber ins neue Office. Ja, aber warst du überhaupt schon mal da?
Ich war tatsächlich auch schon mal drüben. Ich habe einmal das neue Studio mir quasi jetzt im Bau angeguckt und im Lager dann auch schon ein, zwei Mal. Aber wir sind wirklich, also es fühlt sich an, wir sind so die letzten Mohikaner, weil auch vorne, wenn du jetzt quasi Richtung Küche gehst und dann in diesen, also in den Flügel, wo eigentlich früher immer die Produktion und dann quasi, was sind denn die anderen? Auf jeden Fall nicht die Redaktion sitzt, die ganzen anderen Mitarbeiter.
Ja.
Da ist wirklich also niemand mehr da.
Die Geschäftsführung, all sowas sitzt da vorne.
Ja, die ganz hohen Tiere bei Spontent.
Ja,
die lassen sich nicht mehr hier im alten Office blicken. Aber gut.
Naja, dafür halten wir die Fahne noch hoch. Ja. Ich glaube, Ende November ziehen wir dann auch aus. Ja, aber mein Gott, bist du positiv oder negativ gestimmt oder ist dir das relativ egal?
Ich bin da relativ neutral,
neutral
gestimmt. Also für mich ist die Lage vom neuen Office tatsächlich nochmal besser, also ist näher an meiner Wohnung. Ich habe mich aber hier im alten Office schon auch wohl gefühlt. Also natürlich jetzt nicht so viel hier vor Ort gearbeitet, aber natürlich in den Studios viele Sendungen gehabt. Aber das neue Studio und das ist ja das, ich habe es jetzt ja schon mal gesehen, das wird schon brachial, sage ich dir.
Na, okay, ich habe es tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ist mir heute Morgen in einem Meeting aufgefallen, vielleicht sollte ich auch
alle
mal
mir das Zeit angucken. Dieses neue Studio.
Ja, so tendenziell, ich musste auch ein, zwei Shows drin koordinieren. Ja, wäre schon sinnvoll, wenn ich mir das auch mal einmal angucke. Aber ja, bislang hat es sich einfach noch nicht angeboten. Vielleicht mache ich das morgen mal. Ich glaube, morgen ist so ein Tag, wo ich mal rüber in die alten Farbwerke fahre und dann auch mal checke, wie es so aussieht.
Ja. Also ich glaube, man hat ja auf Instagram, auf dem Sponsored-Account schon ein, zwei Einblicke bekommen, aber das Ding ist wirklich, also gut, ich war jetzt noch nie in einem großen Fernsehstudio, aber genau so stelle ich mir ein großes Fernsehstudio vor. Also von der Fläche, vom Raum, aber auch von den, sage ich mal, medialen Möglichkeiten, dieses Studio zu bespielen, ist das einfach nochmal eine andere Liga als jetzt hier bei unseren zwei kleinen, aber feinen Studios. Wobei man muss ja schon sagen, dass dein Studio vorne ist eigentlich auch schon relativ sexy gewesen.
Dein Studio, hallo, das war das Virtual Bundesliga Studio.
Ja, nennst du das willst.
Studio L. Es war Studio L und multiple bespielbar.
Ja, aber das ist jetzt auf jeden Fall im neuen Office schon nochmal eine andere Liga. Deswegen freue ich mich da schon auch drauf.
Ja, safe, absolut. Also ich kann es wirklich noch gar nicht einschätzen, weil ich einfach noch gar nicht da war.
Ja.
Habe bislang auch nur das gesehen, was man auf Insta irgendwie gesehen hat. Ja, muss ich aber mal ändern. Es ist 5. November heute und das ist halt echt das Problem. Dadurch, dass wir uns jetzt regelmäßig sehen, ich habe keine Ahnung mehr, was wir im Podcast besprochen haben und was nicht. Haben wir deine Wohnungssituation hier schon mal geklärt?
Ich glaube, die haben wir tatsächlich auch final abgeklärt.
Ja, also auch, dass du jetzt eine neue Wohnung hast und die dann auch bekommen hast und da dann jetzt seit 1.11. drin wohnst und so.
Ich wohne ja tatsächlich sogar schon ein bisschen länger drin als der 1.11. Aber ich glaube, wir haben das schon erzählt. Wenn nicht, dann machen wir nochmal Kurzfassung. Also ja, ich habe meine Traumwohnung quasi bekommen.
Mhm.
Das Warten hat sich gelohnt.
Gib mal Eckdaten.
Wie?
Zur Wohnung, also wie groß und sowas.
Oh, bisschen mehr als 80 Quadratmeter.
Vierter 80?
Stock. Ja, ist wunderbar. Ist Hammer. Toll. Vierter Stock ohne Aufzug. Also
das
Einzug,
ist wirklich toll.
Einzug war tatsächlich Pain. Vielen Dank an alle, die da geholfen haben, Zeug hochzutragen. Ja, ansonsten, ich bin verliebt.
Ja, okay.
Ich bin wirklich einfach verliebt in die Wohnung. Es war dieses, ich habe ja dann auch, das habe ich glaube ich auch im Podcast erzählt, ich hätte keine andere Wohnung annehmen können, bevor ich keine Zu- oder Absage von dieser Wohnung bekomme.
Ja.
Und dann haben wir jetzt nach langem Warten tatsächlich die Zusage bekommen. Einzug war, wie gesagt, anstrengend, hat sich auch ein bisschen gezogen über mehrere Tage, weil die ganzen Möbel da halt ohne Aufzug hochzuschleppen und dann Altbauwohnung, du willst auch die ganzen Wände nicht irgendwie kaputt machen, um da mit einem richtig schlechten ersten Eindruck quasi einzuziehen. Deswegen, das war schon Pain, aber jetzt ist alles oben, alles drin. Man lebt sich langsam ein.
Aber ist geil, wir beide sind in deinem Kopf nicht so gut befreundet, dass du mich zu einem Umzug fragst.
Ich hätte dich 100% gefragt, aber wir haben dich dann dumm gesagt nicht gebraucht.
Ja, weil, ist gut, nee, also, gefällt mir. Weil ich hasse Umziehen, also ich hasse es schon bei mir.
Ich sage mal so, du wärst auf der, also das kann ich auch sagen, der Einzige, also Yannick musste einmal von der Firma mitmachen, aber ansonsten haben wir es über Leute dann vor allem auch noch von Paulas Seite geregelt.
Okay.
Du wärst der Nächste gewesen, Bank.
Ey, nehme ich.
Du wärst quasi der Nächste gewesen.
Es ist sehr okay für mich, dass ich nicht bei Umzügen helfen muss. Ja. Also sich dafür dann immer Platz irgendwie zu machen. Man macht es natürlich trotzdem.
Ja.
Aber also, wie gehst du damit um, wenn du zu einem Umzug eingeladen wirst? Ist schon scheiße, oder?
Also ja, aber wie du sagst ja nicht nein.
Nein, man zieht es zusammen durch. Ja. Ne? Man steckt da dann irgendwie zusammen drin. Dann gibt es natürlich noch warmes Bier und eine kalte Pizza. Ja. Aber irgendwie kommt man da dann schon immer durch. Aber ja, schön. Dann auch nochmal offiziell herzlich willkommen in Düsseldorf. Ja, bist du froh, aus Stuttgart weg zu sein?
Nee, überhaupt nicht. Ich war jetzt ja am Wochenende auch wieder in Stuttgart. Wir hatten ja Icon League in Stuttgart. Das habe ich dann genutzt, um nochmal 2-3 Tage zu Hause dran zu hängen.
Mann, das heißt, du hast kein Hotel genommen?
Nee, ich habe Hotel Mama bevorzugt. Ich mag meinen Süden einfach auch schon wirklich.
Mhm.
Aber ich komme langsam rein hier in Düsseldorf. Es ist ja schon nochmal was anderes. Ist schon Großstadt für mich, weil ich ja nicht in Stuttgart mittendrin gewohnt habe.
Okay, ich wollte gerade sagen, ist Düsseldorf so viel größer als Stuttgart?
Nee, ist genauso groß, aber ich bin ja quasi also vor Ort aufgewachsen.
Das ist dann schon noch was anderes.
Digga, du hast gutes Gedächtnis, Bengt. Mhm. Ja. Nee, aber deswegen, ich freue mich langsam an mit Düsseldorf. Ich bin jetzt aber auch niemand, der da so, sagen wir mal, wie du oder wie Janni, die extrem an so Städten hängen, also die jetzt so sagen.
Ja, in Düsseldorf hängst du aber auch nicht krass an der Stadt.
Ja, aber also, du bist ja jemand, der extrem an Köln hängt oder so. Ich war jetzt nie jemand, der so extrem an Stuttgart hängt, was
gut,
das angeht.
Dann ist es aber auch ein schlechtes Beispiel, dass du dann Janni und mich rauspickst. Köln ist halt einfach eine geile Stadt. Also ich glaube,
seid ja schon eher extremer, was dieses, fühle mich zu einer Stadt hingezogen.
Sprich mal mit dem Average Kölner. Also der gibt dir halt genau das.
Janni hat sich einen Dom tätowiert. Das hat ja nicht jeder Kölner hat sich einen Dom tätowiert.
Da sage ich auch, das ist übertrieben. Klar, okay. Keine Frage. Bei mir ist es ja auch, ich habe mich einfach extrem wohl gefühlt in Köln. Das war eine ziemlich geile Zeit da. Aber ja, dann zu gehen und sich in einer anderen Stadt wieder einheimisch zu fühlen, ist ja jetzt auch kein Problem. Also so ist es ja auch nicht.
Und ich finde Düsseldorf tatsächlich overhated. Also man hört ja immer viel, Düsseldorf versnobbt und ist eigentlich das schlechtere Köln und so. Und da sage ich ehrlich, nö, finde ich nicht. Ich finde Düsseldorf als Großstadt ziemlich okay. Also es ist jetzt nicht überragend, aber ich finde es lebenswert. Also schon okay.
Nee, ich finde auch lebenswert trifft es ganz gut, weil du hast auch echt viel, was du tun kannst. Also ich meine, können wir auch drüber reden, wir waren letzte Woche beim Eishockey. Du hast
absoluten
Spitzensport, der dir geboten wird in multiplen Sportarten von Football über Fußball bis hin zum Eishockey und auch Handball wird dir gezockt. Deswegen, also ist schon alles wirklich sehr okay. Es ist ja auch eine schöne Stadt vom Stadtbild. Du hast schon
Stadtbild,
auch
gerade schwieriges Thema. Grüße an Friede.
Oh, ich finde aber, Düsseldorf hat ein schönes Stadtbild.
Super Stadtbild. Super Stadtbild.
Ja, gut, die Diskussion machen wir uns hier am besten nicht auf. Hast du recht, guter Hinweis. Ja, nee, aber du kannst ja einfach wirklich schöne Sachen machen. Man hat eins, zwei Bars, in die man ganz gut hin kann. Also Barleben, muss ich sagen, auch wenn hier ja, längste Theke und sowas. Das ist in Köln
schon nochmal.
Ja, da hat Düsseldorf Nachholpotenzial. Aber ansonsten, ja, man kommt hier schon sehr gut zurecht. Hat schöne grüne Flecken, man hat ein kleines Flüsschen, das durch die Innenstadt fließt. Deswegen, das passt schon alles.
Lass uns Eishockey gerne ein bisschen aufklabüstern. Wir waren Freitag bei der DEG, sind eingeladen worden. Ich glaube, das können wir auch hier so sagen. Wir produzieren für die DEG, die ja abgestiegen sind aus der ersten Bundesliga, quasi die Spiele, die Heimspiele.
Ja.
Läuft, glaube ich, auf Sport Europe TV oder wie das irgendwie heißt. Auf jeden Fall produzieren wir die und haben in dem Zuge quasi für ein Heimspiel Logenkarten tatsächlich bekommen.
Mhm.
Und sind dann mit einer, wie viel waren wir, 12er-Riege, glaube ich, von uns.
Ich, ja.
Sehr redaktionslastig. Da am Freitagabend gewesen, Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse, die, wie ich jetzt gelernt habe, nicht aus der Lausitz kommen, sondern aus Weißwasser.
Hast du das auch gelernt, weil Felix einen kompletten Hate unter seinem Reel bekommen, was er gepostet hat?
Da fand ich auch übertrieben. Felix hat, also wir haben quasi ein Reel gemacht auf dem Spontan Instagram-Account, um halt so ein bisschen den Tag mitzunehmen. Und dann hat Felix halt gesagt, der Torwart von Lausitz.
Ja.
Und dann hat da irgendjemand drunter kommentiert, das geht ja gar nicht von wegen der Torwart von Lausitz. Weiß doch jeder, dass die aus Weißwasser kommen.
Ja, und vor allem hat er auf TikTok, glaube ich, schon Hate dafür bekommen, dass er Torwart und nicht Goalie gesagt hat, weil beim Eishockey sagt man Goalie. So, und ey, es mögen alles valide Punkte sein,
ja,
die in diesem konstruktiven Feedback, was Felix da unter dem Reel bekommen hat. Ich lese es einfach mal vor. Ich lese mal den ersten Kommentar vor. Aua. Als Hockey-Fan einfach aua. Der Verein heißt vielleicht Lausitzer Füchse, wird aber gemeinhin als Weißwasser und nicht Lausitz bezeichnet. Prügeleien gehören zum Hockey, werden musikalisch untermalt und dann gefeiert und überhaupt nicht. Bleibt bitte beim Beachvolleyball. Plus hier gibt es bereits ein echt solides Streaming-Angebot mit Magenta, Sport Europe TV und Sprade TV. Also, long story short, verpisst euch und lasst unsere Eishockey in Ruhe.
Vor allem, was der Kommentar oder die Kommentatorin, ich weiß nicht, ich glaube,
ist eine Kommentatorin.
Also, was die Kommentatorin nicht wusste, also, wir produzieren das ja. Also, dein gutes Angebot kommt von uns.
Ist wirklich so. Also, zumindest halt mal bei der DEG. Und mein Gott, also, ja, mag sein, das ist aus Hockeysicht, wenn du da Eishockey-Fanatiker bist, dass es ein kompletter Scheiß-Mini-Vlog ist. Darum geht's aber auch nicht.
Es geht einfach nur darum, zu zeigen, dass wir da einfach eine sehr, sehr gute Zeit hatten. Und wir sind alles, ich glaube, also Yannick ist ein bisschen drin im Eishockey, aber ansonsten sind wir alles absolute Eishockey-Nullen.
Ja.
Ne? Also ich war früher immer ein, zwei Mal hier in Essen Eishockey gucken, aber das ist jetzt nochmal was ganz anderes gewesen.
Und Essen spielt da die DEG?
Ja, aber ich sag dir wirklich, ich fand's... Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Ich fand die Experience geil. Das Spiel war ein Banger. Penalty-Schießen. Am Ende gewinnt Düsseldorf das wirklich in allerletzter Sekunde. Ging hin und her. Dann war einfach diese Logen-Experience ist auch einfach cool, da Essen Safe. Zu haben, da trinken zu haben. Und also auch, wenn ich eine absolute Eishockey-Null bin und den Goalie-Torwart nenne und ich die Lausitzer Füchse super fand, obwohl ich nicht wusste, dass die aus Weißwasser kommen, fand ich es einen sehr, sehr geilen Abend.
Ja, und vor allem, also sich dann darüber aufzuregen, dass Felix dann gesagt hat, die Lausitzer. Ja, mein Gott, sorry, Bro! Also wirklich, da muss ich sagen, gehen mir Fußballfans auch immer ein bisschen auf die Nerven, wenn es dann heißt, kannst du bitte nicht Greuther Fürth sagen, sondern Fürth oder das Kleeblatt. Ja, ey, ganz ehrlich, dann nennt euren Verein um. Also, wenn der Verein so heißt, dann habe ich jedes Recht, auch den Verein so zu nennen. Ja, keine Ahnung. So, und deswegen muss ich auch sagen, war overhated, aber die Experience wirklich sehr geil. Also, es hat einfach viel Spaß gemacht. Und ja, das Spiel, wir hätten es, glaube ich, echt gar nicht besser treffen können. Ne? Also, erstes Drittel ist nicht ganz so viel passiert, aber das habt ihr euch ja auch noch nicht gegeben. Ihr seid dann zum zweiten Drittel gekommen.
Wofür nochmal wir nichts für konnten, weil wir davor arbeiten mussten. Und das auch wieder Großstadt. Und da der große Unterschied, ich werde in Düsseldorf kein Auto fahren. Die Ampelschaltungen hier machen absolut keinen Sinn.
Ja.
Normalerweise müsste man ja denken, wenn eine grüne Ampel grün wird, dann wird die Ampel dahinter auch grün, also die sind hier quasi gegengeschalten, dass du auf jeden Fall an jeder Ampel stehen bleibst. Deswegen sind wir im Düsseldorfer Abendverkehr stecken geblieben und haben das erste Viertel so halb verpasst.
Ja, vor allem, erstes Drittel, wo wir wieder beim Thema sind. Bei den Ampeln, ich finde, Düsseldorfer Ampeln sind auch einfach ein Verbrechen an der Menschheit. Ne? Also das ist wirklich, ist dir das jetzt schon aufgefallen, dass die halt von auch Fußgängerampeln auf gelb schalten und sobald die dann von gelb auf rot gehen, die Autoampeln ins instant grün werden. Das heißt, sobald du bei Gelb noch einen Fuß auf die Straße setzt, halt ja, dann viel Glück. Ja.
Also super.
Dann ist Anarchie. Ja, nee, aber das nur kurze Side-Story. Ja, Spiel hätte gar nicht besser laufen können, weil im ersten Viertel ist noch nicht ganz so viel passiert. Und im zweiten Drittel ging es dann halt auch ein bisschen weiter. Also da ist es dann, glaube ich, haben wir dann geführt oder stand es da schon 2-2? Nee,
Düsseldorf, glaube ich, geht in Führung, ist dann aber 2-1 hinten, macht dann das 2-2 und dann geht es hin und her. Wurde sich auch viel geprügelt. Ich glaube, wir haben zwei, drei Prügeleien auch gesehen.
Das war auch das erste Mal, wo ich richtig aus dem Sitz gerissen wurde, wo ich dann auch aufgesprungen bin und ein bisschen gejubelt habe. Aber geiles Element, sage ich ehrlich.
Super. Ja. Also auch adaptieren mal für andere Sportarten. Und es funktioniert ja gefühlt auch. Also safe. Also, weil auf dem Spielfeld, gut, die lassen dann einmal quasi die Wut aneinander raus und da passiert ja dann eigentlich auch nichts. Also die nocken sich jetzt ja nicht aus. Also natürlich wird irgendwelche Beispiele geben, die ganzen Eishockey-Nerds. Aber also die lassen halt mal ein bisschen die Wut raus und danach ist es dann auch wieder gut. Deswegen, ich finde dieses Konzept, die hauen sich einmal auf die Fresse, finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
Ja, also die Schiris haben es gefühlt sogar ein, zweimal nicht zugelassen. Also da wollten sie es dann schon
mehr boxen. Ja,
die Schiris haben ein bisschen unterbunden, aber mein Gott, es wurde sich dann zweimal gut aufs Maul gegeben. Und dann 2-2, dann ging es in die Overtime, dann auch ins Penaltyschießen. Düsseldorf hat das Ding geholt. Also für uns hätte das echt nicht besser laufen können. Gab natürlich auch ein bisschen Essen daneben her. Alter, ich habe mich so überfressen. Ne? Yeah, also ich hatte das ganze Wochenende Bauchschmerzen.
Aber ich finde das dann auch okay, weil das Essen war wirklich auch gut und du hattest dann ja quasi so ein All-You-Can-Eat-Buffet, durftest auch so viel trinken, wie du willst. Also und dann musst du das ja auch gerade, ich als Schwabe, du musst ja mit Plus aus dem Abend irgendwie gehen.
Natürlich, du musst mit Plus aus dem Abend gehen, zu dem du eingeladen wurdest. Was gab es da zu essen? Es gab natürlich reichhaltiges Fleischbuffet.
Maultaschen.
Maultaschen.
Spätzle.
Hast du Maultaschen gegessen?
Natürlich.
Und? Urteil? Ja, Düsseldorfer Maultaschen?
Nee, waren ganz normale Bürger-Maultaschen.
Okay.
No Product Placement sind die einzigen großen Maultaschen, die es halt gibt.
Okay, fair. Nee, ist gut. Da muss ich mir vielleicht bei dir noch Beratung abholen. Weil ich habe mir einmal Maultaschen geholt, die waren scheiße.
Was?
Ja,
das mache ich gerne.
Ja, okay. Nee, ich habe mir ein einziges Mal habe ich mir, glaube ich, selbst Maultaschen gemacht.
Du willst mir erzählen, du hast erst einmal in deinem Leben Maultaschen gegessen?
Nee, einmal habe ich es mir selbst gemacht.
Ah, okay.
Ja, und das war scheiße. Ansonsten
lässt es dir immer machen, ne?
Naja, zu Hause früher gab es dann schon auch nochmal Maultaschen, aber seitdem ich nicht mehr so viel koche und nicht zu Hause wohne, hat sich mein Maultaschenkonsum drastisch reduziert. Das ist wohl so.
Das würde ich sagen, ist einer meiner besten Einflüsse, die ich auf Leute in meinem Umfeld habe. Ich bringe die Maultaschen den Leuten näher. Und ich habe bis jetzt noch kein schlechtes Feedback bekommen, deswegen ich bin mir sicher, dass ich auch bei dir die Maultasche in deinen täglichen Gebrauch ein indoktrinieren werden.
Ah, ich wollte gerade sagen, kommt jetzt ein Wort, was ich noch nie gehört habe, aber
das
kenne ich. Ist gut, weil ich habe auch bei mir bei Insta, glaube ich, seit 2 Jahren ein Rezept abgespeichert von Maultaschen, die man irgendwie in irgendwas eingelegt und dann frittiert hat. Das will ich unbedingt mal nachmachen, aber komm halt nie zum Maultaschenessen.
Wir bleiben da dran.
Ja finde ich gut. Gut, Eishockey haben wir abgehakt. Dann lass uns mal rüber gucken in Richtung des großen Bruders. Lass uns mal rüber gucken in Richtung Fußball. Wir nehmen mal Mittwoch auf, sprich Halfway Through Champions League. 2 deutsche Teams haben schon gespielt, 2 deutsche Teams kommen noch. Ja gut, heute Abend wird Dortmund mal einmal ein bisschen von City zerlegt und Leverkusen kommt wieder auf die richtige Spur, so zumindest die Hoffnung. Aber wir können zumindest schon mal über die Bayern reden, die in Unterzahl gegen Paris Saint-Germain bestehen. Ich glaube, so würde ich es formulieren.
Ja, wir können über das beste Team der Welt reden.
Ja.
Also aktuell, die sind das beste Team der Welt. Ich würde es gerne sogar nochmal 3 Tage vorher anfangen, weil ich habe Samstag erste Halbzeit Bayern gegen Leverkusen geguckt und es war tatsächlich die erste Halbzeit, die ich von den Bayern gesehen habe, also wirklich gesehen habe, seit dem 6-0 gegen Leipzig, was wir ja damals auch zusammen in Berlin geguckt haben, während der GBT.
Oh, Bayern Dortmund hast du gar nicht gesehen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil wir Sendung hatten.
Okay.
Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe schon am Samstag, ich habe dir dann auch geschrieben, das ist unfair, die sind so unfassbar gut. Was die mit einer, und da muss man sagen, mit einer B11 klingt so hart, aber ohne Harry Kane, ohne Olise und die spielen Leverkusen in dieser ersten Halbzeit her, machen mit denen, was sie wollen. Ja. Das ist auf Bundesliga-Niveau einfach schon überragend. Und jetzt gestern dieses Champions-League-Spiel in Paris, wo du auch in den ersten 45 Minuten die Bayern können 4-0 führen, müssen vielleicht sogar 3-4-0 führen. Uns dann zu schaffen, in Unterzahl dieses Spiel zu ziehen, gegen den amtierenden Champions-League-Sieger, ist, also kannst du nicht genug Hüte vorziehen.
Ja, und vor allem, es zeigt ja auch einfach die Flexibilität eines Vincent Kompany. Also der wurde jetzt vor 2-3 Wochen auch verlängert. natürlich die absolut richtige Entscheidung, musst du machen. Ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für die Bundesliga, weil ich glaube, das passt einfach mit Kompany. Und da wird die nächsten 7 Jahre kein Titel mehr an den Bayern vorbeigehen. Ja. Aber ja, es ist halt einfach zu sehen, du spielst jetzt am Wochenende mit einer grundveränderten Mannschaft in einem Spiel, was die letzten Jahre zumindest mal interessant war. Wo es die letzten Jahre immer mal einen kleinen Aufreger gab, wo man dachte, okay, gut, da ist was drin. Andere Voraussetzungen dieses Jahr, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber dann dominierst du Leverkusen mit deiner B11 und hast dann noch die Möglichkeit, Kane, Diaz und Ulis einzuwechseln. Ja. Also wirklich, da musst du dir als Leverkusener doch komplett die Laune vergehen, oder? Du stehst auf dem Feld, wirst schon gerade komplett hergespielt, guckst dann raus und dann kommen da die drei von der Tanke, die dann halt nochmal reinkommen. Und dann Mittwoch oder Dienstag wieder in deiner normalen Formation, in deiner normalen Aufstellung kommst du da hin und spielst erstmal überragend gut gegen PSG. Also die Zeit, die sie noch in Gleichzahl verbracht haben, war Bayern ja das klar bessere Team. Also ja, Paris hatte kaum irgendwie Torchancen. Bayern hätte das Ding sogar auch noch auf 3 oder 4-0 stellen können. Dann kommt Luis Diaz unglücklich zu spät und kriegt eine berechtigte Rote.
Ja, wobei ich habe Manu Gräfe, hier ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, ist ja sehr aktiv auf Twitter und ist ja da auch quasi
macht
der...
Macht jetzt auch Videocontent.
Ja, oder das habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen. Der meinte auf jeden Fall, er glaubt, dass die gelbe Karte bestehen bleibt, wenn sich Hakimi nicht so schwer verletzt. Und also, ich sage mal so, ich finde die rote Karte nicht falsch.
Ja.
Aber ich glaube, es gibt schon Szenen, wo das Einsteigen ähnlich ist und dann geht es ein bisschen glimpflicher aus für den gefaulten Spieler.
Ja.
Und dann bleibt es bei Gelb. Deswegen für mich ist es jetzt keine, das muss eine rote Karte sein. Ich verstehe sie, weil gerade dann auch er nimmt eine Verletzung in Kauf und ich glaube, Hakimi hat sich jetzt leider auch echt ein bisschen schwerer verletzt. Deswegen, ja, aber es ist für mich jetzt nicht so ein, weil ich jetzt auch gelesen habe, bei der Bild irgendwie Horrorfoul. Da sage ich, also ja, es ist ein schlimmes Foul gewesen, es ist kein Horrorfoul. Ich glaube, wenn die Bayern ein bisschen mehr Glück haben, dann dürfen sie das Spiel sogar zu 11 beenden. Aber sie müssen es nicht mal zu 11 beenden.
Ja, das ist witzig. Also ich habe mich auf die Diskussion auch gefreut, weil ich habe tatsächlich die genau gleiche Ansicht. Ich habe gestern hier mit dem Felix geguckt, der keine Ahnung von Eishockey hat. Und da haben wir zusammen Champions League geguckt. Und dann gucken wir uns das Foul an. Und es gab dann halt direkt die gelbe Karte. Und wir so, okay, aber ist vertretbar.
Ja.
Und bei Prime Video lief das Spiel ja Hannes Herrmann und Benedikt Höwe. Das waren Kommentator und Experte. Und die sind instant an die Decke gegangen. Also die haben ja instant da das hochdramatisiert. Ja, nee, das wird er sich nochmal angucken. Und ich so zu Felix, das ist jetzt schon auch ein bisschen übertrieben, oder? Also, weil er geht ja nicht mit offener Sohle rein. Ja, er springt mit hoher Intensität von hinten ohne Chance auf den Ball. Grundsätzlich war seine Aktion aber erstmal dem Ball gerichtet. Hakimi stellt dann aber noch den Fuß rein. Also wenn man sich das Foul anguckt, Hakimi stellt den linken Fuß raus, während Luis Diaz schon im Sprung ist und dadurch landet der Fuß unter Luis Diaz. Super unglückliche Aktion. Und Hakimi wird sich auch wünschen, dass er das nicht getan hätte, weil es sah unfassbar schrecklich aus und er ist danach ja auch dramatisch in Tränen ausgebrochen.
Ja,
also, das hat mir echt auch ein bisschen das Herz gebrochen, wo ich dann auch gesagt habe, also ich mag PSG als Club ja wirklich überhaupt nicht, aber das gönnst du echt keinem, so wie er dann da schluchzend auf dem Platz sitzt. Und dann guckt das sich nochmal an, dann gibt's die rote Karte und da habe ich dann auch gesagt, ey, dann Fairplay an die Kommentatoren, dass sie es direkt gesehen haben, weil ich wäre da schon mit Gelb fein gewesen.
Deswegen, ich glaube, man wäre mit Gelb fein gewesen, aber das ist auch so eine Szene, also ich bin da auch mit Rot fein. Für mich ist das, da kannst du schon auch eine rote Karte geben. Ich glaube, wir müssen, also diskutieren trotzdem drüber, wobei wir sind da jetzt mal einer Meinung.
Ja.
Aber das, und das finde ich ja, macht die Bayern nochmal stärker. Die spielen 45 Minuten in Unterzahl, haben mit Neuer einen überragenden Torwart hinten drin, der auch ein, zweimal echt gut gehalten hat, aber trotzdem, die verteidigen das auch über 45 Minuten im Verbund schon auch gut. Also du sagst jetzt nicht, dass PSG die quasi eingeschnürt hat, angerannt hat und es war nur so ein Warten auf das Tor, so war es nicht. Sondern die Bayern haben das 45 Minuten mit einem Mann weniger gegen das vielleicht davor beste Team der Welt einfach extrem gut, extrem erwachsen gespielt. Und was ich auch geil fand, wenn du die Reaktion nach dem Abpfiff gesehen hast.
Die Kompany direkt aufs Feld rennt. Ne?
Den hat das echt was bedeutet.
Absolut.
Und das ist nur ein Champions-League-Gruppenphasenspiel, könntest du ja auch sagen. Und gerade jetzt in der neuen Gruppenphase, mein Gott, die Bayern werden sich fürs Achtelfinale auf jeden Fall qualifizieren. Aber das war schon so, also einfach auch nochmal ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz. Dieses Jahr sind wir da.
Ja, das ist so. Also auch diese Verbundenheit nach dem Abpfiff. Ne? Die haben sich ja sofort irgendwie in einem Kreis getroffen und dann auch alle zusammen gefeiert. Also man hat schon gesehen, es war eine Riesenaufgabe und PSG hat sich vor eine Riesenaufgabe gestellt. Ich glaube, man hat das Spiel komplett ohne Offensivspieler beendet. Teilweise war Joshua Kimmich dann Stoßstürmer, der dann der vorderste Mann war. So, man hat sich dann schon irgendwann drauf eingelassen, gut, okay, das wird jetzt eine Verteidigungsschlacht und die Bayern haben sich defensiv hingestellt. Aber das musst du halt auch erstmal schaffen gegen PSG. Also ich finde schon, dass man gesehen hat, das ist jetzt nicht die Aufgabe, die die Bayern jede Woche kriegen. Das hast du auch in den ersten 10 Minuten gesehen, als dann Neuer mal einen Ball einfach hinten rausgekloppt hat. So einen Ball spielen die Bayern normalerweise nicht. Aber auch auf solche Aufgaben sind sie vorbereitet. Und sie sind in der Lage, das zu lösen. Und ja, also Champions League Halbfinale ist mit der Leistung Minimum. Also ein Titel ist drin dieses Jahr.
Ja, also wenn die alle gesund bleiben. Und das Ding ist jetzt, man hat jetzt mal gesehen, wie gut die sein können. Und daran werden sie jetzt halt auch, also sie werden daran gemessen. Wenn sie jetzt dann in der entscheiden, wenn es dann wieder in April geht und die Bayern das große Bibbern bekommen, dann wird man sagen, ey, im November wart ihr das beste Team der Welt. Warum seid ihr es ein halbes Jahr später nicht mehr?
Absolut. Und das ist auch die Aufgabe jetzt, definitiv. Ich habe es gerade schon einmal leise gesagt, aber es kommt halt auch noch ein Musiala zurück. Ne? So, und,
das ist wirklich, die werden wahrscheinlich sogar noch besser werden.
Ja, absolut. Ich wage einfach mal die Prognose. Komm, ich traue mich. Bayern holt einen Champions-League-Titel. Ich glaube, ich setze heute noch einen Zehner.
Nein, heute will ich nicht setzen. Da wirst du noch irgendwann eine bessere Quote kriegen, weil jetzt wird die Quote ja gut sein nach dem Spiel.
Ja, aber glaubst du, dass die Quote noch besser wird?
Ja, wenn die mal anfangen, 3-4 Spiele zu verlieren.
Die werden keine 3-4 Spiele in der Champions League dieses Jahr verlieren. Also es gibt ja nur noch 4 Spiele in der Gruppenphase.
Ja, es ist 3-4 verlieren, aber vielleicht ein bisschen mal ein... Ich würde warten, bis sie ein Spiel verlieren. Die werden ein Spiel werden sie verlieren. Die werden nicht Leverkusen 2.0 machen, das glaube ich nicht.
Schauen wir mal.
Also, aber Bundesliga könnt ihr trotzdem alles schon loslassen. Das wird...
Ja.
So, Freunde. Da haben wir ganz früh den Deckel drauf.
Also wir können auch für die nächsten Jahre einfach den Deckel drauf machen, weil ich nicht glaube, dass da halt noch irgendwas kommt. Ich gucke gerade mal einmal kurz, ob Bundesliga am Wochenende was Besonderes war.
Ja, ich finde Leipzig-Stuttgart war... Leipzig ist schon echt gut. Mhm. Das habe ich natürlich geguckt. Also... Muss man auch sagen, die verlieren das erste Spiel 6-0 gegen die Bayern. Alle denken, oh jemine, was ist denn da Neues in Leipzig? Aber die sind schon auch gerade viele neue, junge Spieler da, die da offensiv wirbeln. Also die haben Stuttgart schon das Leben schwer gemacht. Und der VfB hat ein gutes Auswärtsspiel gemacht, wie ich finde. Aber also Leipzig, auch wenn ich es nicht gerne sagen möchte, die sind dieses Jahr schon echt real.
Ja, vor allem nach dieser riesen Auftaktniederlage sich dann zu berappeln mit einem 7-1-0. Ne? Also seitdem haben sie 22 Punkte geholt, sprich 7 Siege, ein Unentschieden.
Das Unentschieden ist in Dortmund, die auch eine sehr, sehr gute Saison spielen. Ja. Deswegen.
Absolut, also Leipzig zumindest mal gut für ihre eigenen Verhältnisse, aber halt trotzdem nicht auf Bayern-Niveau, ne? Das muss man auch einfach sagen. Es war für die Konferenz ein Segen, dass es Leipzig und Stuttgart gab, weil, alter Vater, war das eine Kack-Konferenz. Ja. Also auch da habe ich wieder mit dem, keine Ahnung, von Eishockey-Felix Bundesliga geguckt und Junge, war das langweilig. Also Borussia Mönchengladbach, keine Ahnung, wo die jetzt plötzlich herkommen, dass die anfangen, Spiele zu gewinnen. Also ich hätte ja letzte Woche schon Eugen Polanski abgesägt, aber da scheint es sich jetzt gelohnt zu haben, nochmal eine Woche dran zu bleiben. Die gewinnen gegen Pauli 4-0.
Aber die spielen Samstag gegen Köln, ne? Ich habe auch geguckt, weil Gladbach von hier ja nicht so weit weg ist.
Ja.
Aber da kriegt man wahrscheinlich keine Karten. Gladbach gegen Köln würde ich mir schon auch gerne im Stadion angucken. Ja, das ist ja schon so ein Ding hier, ne?
Also es ist wirklich eine warme Empfehlung. Fahr niemals nach Gladbach.
Ja, ich bin auswärts mal gefahren mit Stuttgart. Vor allem, du kommst ja auch nicht mehr zurück.
Nein.
Gladbach ist einfach eine Kleinstadt gefühlt.
Ja,
und das Stadion ist auch einfach, du kannst nur mit dem Auto zum Stadion fahren, was schon mal fatal ist.
Ja, oder halt mit dem Bus,
der sich dieselbe Strecke teilt. Ja, da wollen dann 50.000 nach Hause.
Also es ist einfach fatal. Du, nach dem Spiel in Gladbach, das ist wirklich eine absolute Scheiße. 18:30 würde dann vielleicht noch reichen, dass du noch einen Zug um 22 Uhr bekommst, aber das ist es dann auch. Gut, also jetzt am Wochenende halt da Derby dann für Eugen Polanski. Damit kannst du es retten. Also dann sind plötzlich
das gewinnst,
die 5 Wochen,
wieder da,
in denen du absolute Scheiße gespielt hast, dann auch wieder vergessen. Und deswegen müssen wir es mal gucken. Aber ansonsten wirklich... Bremen gegen Mainz war das schlechteste Spiel der Welt.
Ja,
Union gegen Freiburg, tote Nummer. Heidenheim führt lange gegen Frankfurt, die sich dann abmühen, da irgendwie nochmal durchzukommen. Es war ein Fußballsamstag komplett zum Vergessen.
Ja, dann hat Stuttgart auch noch verloren. Ich war auch richtig sauer am Samstag, weil es war so dieses eigentlich gut gespielt und dann gewinnt auch noch leider. Also ich habe mich Samstag war richtig kacke von mir, kann ich schon mal sagen.
Ja, fair.
Und dann noch Shoutout an den FC. Ey, Köln ist gut. ist wirklich gut, kann man glaube ich nicht sagen. 4-1 gegen HSV gewonnen, auch, ich glaube, da wurde auch viel über den Schiri diskutiert, wir können gleich Schiri-Diskussion noch aufmachen. Aber jetzt mal neben den ganzen Schiri-Diskussionen, Köln auf 7, 14 Punkte und vor allem, die haben auch, Köln hat gegen Bayern, gegen Leipzig, gegen Dortmund und gegen Stuttgart. Also alle schon gespielt, die Spiele verlieren sie auch alle, aber ansonsten gegen die ganzen Teams, die hinterm FC stehen, die gewinnen sie auch. Und das sind ja dann gerade die Spiele gegen die, also die dann auch zählen.
Ne? Ja, und vor allem, man muss ja auch sagen, ja, sie verlieren diese Spiele gegen diese Teams. Ich glaube, Bayern hatten sie in der Liga noch nicht. Die haben letzte Woche im Pokal gegeneinander gespielt. Ich glaube nicht, dass sie in der Liga sie schon hatten. Aber sie spielen vor allem gut gegen diese Teams. Ja. Also sie spielen gegen Borussia Dortmund und kassieren da in der 90. plus 5 von Maxi Bayer ein Tor, aber stehen sonst sehr, sehr stabil gegen die Bayern mit ein bisschen Glück und den richtigen Schiedsrichterentscheidung. ja, du wirst das nicht ziehen. Du wirst
das Spiel trotzdem auch gegen die Bayern verlieren. Spiel, ja. Gegen Stuttgart sage ich auch, das ist ein Spiel, was der FC auch gewinnen kann, was sie am Ende mit dummes Wagnummer ein Tor in der 85. verloren verlieren. Deswegen, also nochmal, ich find Köln wirklich gut.
Ja,
also.
Ja, und für einen Aufsteiger muss man da wirklich den Hut vorziehen. Ne? Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, die kommen ja auch noch aus einer relativ langen Transfersperre. Mhm. Und dass die sich daraus so erholen,
finde ich nochmal bemerkenswert.
Ja, ist so. Und er ist auch jetzt einfach offiziell der nächste Messi. Die konnten über 2 Jahre ihren Kader nicht anpassen und sind jetzt, glaube ich, seit 2 Transferperioden wieder mit dabei und spielen plötzlich um Europa mit. So, und langsam musst du dich da halt wirklich mit beschäftigen, dass Köln es dieses Jahr auch schaffen könnte, wieder international zu spielen. Weil ich finde den Rest der Bundesliga echt sagenhaft schlecht dieses Jahr. Sagenhaft schlecht. Also es zieht sich einfach durch. Ich finde wirklich von Platz 4 bis Platz 18.
Hey, Platz 4, super. Super,
ja, ja.
Super.
Ja, ja, der VfB Stuttgart, ne? Was wir uns ja auch jede Woche erzählen. Frankfurt bleibt hinter den Erwartungen zurück. Das ist jede Woche ein absoluter Gamble, der dabei rauskommt. Dass Hoffenheim da oben mitspielen kann, ist auch ein absolutes Wunder. Bremen ist eine Wundertüte. Freiburg bringt überhaupt nicht das, was sie eigentlich mal zu leisten imstande waren. Über Wolfsburg brauchen wir uns nicht unterhalten. Augsburg verliert nur 1-0 und klettert dadurch in der Tabelle. Und das sagt ja schon alles. Dass du durch eine knappe Niederlage in der Tabelle Boden gut machen kannst, das ist halt der absolute Wahnsinn. Und Gladbach, Mainz und Heidenheim, das hat echt wenig mit Bundesliga-Fußball zu tun, was da dieses Jahr gespielt wird.
Ja, ich mag meine Bundesliga trotzdem. Das ist nochmal, die Bayern sind viel zu gut für die Liga. Die sind aber auch viel zu gut gerade für jeden. Ich bleibe dabei, ich finde Leipzig, Dortmund sind gut. Ich finde, der VfB kommt auch langsam aber sicher immer besser rein. Und also dann ist es normal, dass dann Teams immer mal wieder einen Hänger haben. Frankfurt kannst du genauso gut sagen, gut, klar, nur 1-1 in Heidenheim ist schlecht. 0-0 gegen Neapel, Champions League ist aber wieder sehr gut. Also.
Aber nicht genug. Also wenn du dir diese...
Ja, aber du musst ja dann auch... Also mit was misst du denn dann bei Frankfurt? Kannst du nicht sagen, dass das jetzt...
Ich sag mal so, Frankfurt kämpft ums Weiterkommen. Frankfurt braucht jeden Punkt.
Ja, aber 0-0 in Neapel, sag ich dir ehrlich, das ist okay.
Vor allem halt, weil auch die Frankfurt-Fans ja auch ausgeschlossen waren, das darf man dann auch immer nicht vergessen. Du stehst jetzt halt nach 4 Spieltagen mit 4 Punkten da und für mein Empfinden ist das halt nicht genug, gerade in so einem Spiel wie gegen Neapel, wo dann was drin ist, so, wo du dann auch durchaus eigentlich die Chance hast. Muss fairerweise dazu sagen, ihr habt das Spiel nicht gesehen.
Ja, natürlich nicht, aber es klingt erstmal nach okay.
Ja,
Neapel ist schon auswärts schwierig zu bespielen.
Ja, und es wird halt auch nicht angenehmer. Ne? Jetzt spielen sie zu Hause gegen Atalanta. Das Problem, was ich halt einfach habe, ist, dass diese Gruppenphase von Frankfurt so unfassbar schwierig ist, dass du dir irgendwo diese Punkte ermogeln musst. Und ich glaube, da wäre Neapel halt ein Gegner gewesen, wo du dir tendenziell Punkte hättest mitnehmen können. Weil jetzt kriegst du noch Atalanta, du kriegst Barcelona auswärts, wo Frankfurt schon mal gut ausgesehen hat, keine Frage, aber das war auch noch ein anderes Barcelona. Ja, Karabakh und Tottenham, okay, es ist schon noch machbar. Also Frankfurt steht gut da für die Gruppenphase, die sie ausgelost haben. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja, hätte mir aber noch ein bisschen mehr gewünscht.
Gut, Blick auf die Uhr, was machen wir? Einmal kurz noch Schiri-Diskussion aufmachen?
Ja, müssen wir.
Machen wir einmal kurz Schiri-Diskussion aufmachen.
Also letzte Woche Pokal war ja fatal. Also ich finde, es ist ein absolutes Unding, wie wie schlecht die Schiedsrichter geworden sind durch den Videobeweis. Und das ist für mich der beste Grund, um den Videobeweis abzuschaffen. Weil du kannst, es ist ja der absolute Wahnsinn. Dortmund gewinnt durch ein irreguläres Tor. Dortmund gleicht aus gegen Eintracht Frankfurt durch eine klare Abseitsstellung. Durch wirklich eine klare Abseitsstellung. Die Bayern erzielen genauso ein sehr offensichtliches Abseitstor und dadurch ziehst du Köln halt einfach den Stecker. Und wenn du jede Woche dich nur noch auf den Videobeweis verlässt, natürlich, dann verlernst du irgendwann auch die entscheidenden Momente richtig zu entscheiden. Aber wir unterhalten uns jetzt seit 7 Jahren darüber. Das ist das große Problem, das ich habe. Du hast seit 7 Jahren Videobeweis und wirst von Saison zu Saison schlechter. Der Videobeweis soll dazu führen, dass der Fußball gerechter wird. Es führt dann aber dazu, dass wenn wir in Situationen sind, wo die Technik ausfällt oder halt nicht genutzt wird, wie zum Beispiel zweite Runde DFB-Pokal, dass die falschen Entscheidungen getroffen wird. Und da ist dann halt die Frage, okay, gut, wie gehen wir dagegen vor? Sagst du jetzt, okay, es dürfen nur noch Drittligaschiedsrichter in der zweiten Pokalrunde eingesetzt werden, weil die ohne Videobeweis arbeiten? Oder sagst du, Bundesliga-Schiris, ihr habt 4 bis 5 Spiele im Jahr zu pfeifen, die ohne VAR funktionieren. So, weil, also ich finde, das ist ein absolutes Unding und das darf nicht passieren.
Oh, ich weiß, es ist mir zu drastisch formuliert. Ich finde es nicht so fatal. Vor allem, weil du ja quasi mal anfangen kannst, wo funktioniert der Videobeweis nahezu zu 100% beim Abseits? Da kannst du ja schon sagen, hast du mit nahezu 100%iger Sicherheit am Ende die richtige Entscheidung.
Ja, und da wird der VAR ja bald auch noch durch die halbautomatisierte Abseitserkennung abgelöst. Wofür brauchst du ihn denn dann noch?
Wen, den Schiedsrichter? Oder den, also...
Also in der Champions League funktioniert es ja schon so, dass diese halbautomatisierte Abseitserkennung dir gewissenhaft sagen kann, ist es Abseits oder ist es kein Abseits. So, und dafür sage ich auch, ey, Abseits ist leider, auch wenn es manchmal so knapp ist, ist ein Schwarz-Weiß-Ding. So, da gibt es keinen Zwischenraum. Es ist entweder Abseits oder es ist kein Abseits.
Deswegen, ja.
Dafür ist es okay. Aber dann muss ich auch sagen, das waren Dinger, die müssen Schiedsrichter sehen.
Ich verstehe, dass du sagst, dass man das sehen muss, ist aber trotzdem... Das Wochenende ist, oder das war ja nicht am Wochenende, sondern der Dienstag-Mittwoch, diese zweite Pokalrunde, war ja vielleicht auch ganz gut für die ganzen Videobeweis-Hater. Und ich bin auch weiterhin ein Videobeweis-Hater, weil ich es nicht gut finde, wie er eingesetzt wird und glaube, dass man ihn besser einsetzen kann. Aber das ist auf jeden Fall ein Argument, dass man ihn braucht. Weil solche Diskussionen über vermeintliche Abseitstore hast du nicht, wenn du den Videobeweis hast.
Ja, oder halt qualitativ hochwertige Schiedsrichter.
Ja, aber mein Gott, dann sind wir wieder beim Thema, Menschen werden Fehler machen, die werden immer Fehler machen. Ganze 80 Spiele ohne Videobeweis pfeifen, auch Drittligaschiris werden auch mal eine Abseitsentscheidung falsch sehen.
Ja, definitiv.
Das wirst du ja nicht rauskriegen.
Nein.
Das hast du ja auch vor der Zeit des Videobeweises nicht rausbekommen. Also du hast immer diese Situation und dann guckst du natürlich im Fernsehen drauf und sagst, ja, der ist einen halben Meter im Abseits, muss der Linienrichter sehen. Der Linienrichter muss das auch sehen, aber er sieht es eben nicht immer.
Ich habe halt das Problem, dass gefühlt der Schiedsrichterassistent ja komplett obsolet geworden ist. Der kann ja machen, was er will in einem normalen Fußballspiel.
Ja.
Und es hat quasi keinen Effekt mehr. So, und inzwischen, keine Ahnung, gestern auch wieder bei den Bayern, perfektes Beispiel, gibt es einen langen Ball, Kane relativ deutlich im Abseits, dreht aber ab und PSG erobert dann den Ball und geht in den Konter. Und dann bei der Balleroberung hebt der Assi dann die Fahne. Und dann sagt der Schiri, ja, Vorteil laufen gelassen. Ja, toll, dann kannst du es auch weglassen. Also wirklich, wenn wir uns dann sowieso nur noch auf die Bilder konzentrieren, was soll dann noch der Hansel, der dann da an der Seitenlinie rumspringt? Also ich finde halt wirklich, so wie es eingesetzt wird, das hat in mir letzte Woche richtig, richtig, richtig viel Frust ausgelöst. Weil
ja, aber was ist denn der Lösungsansatz? Also...
Ich sag, du gibst den Profischiedsrichtern 5 Drittligaspiele.
Ja, und dann werden sie, das haben sie auch. Die machen ja alle auch Drittligaspiele.
Zeig mir mal das letzte Drittligaspiel von Felix Zweier.
Also ich bin mir ziemlich, also wenn die verletzt sind, zum Beispiel bei Aytekin war es auf jeden Fall so, als der verletzt war und wieder zurückgekommen ist, hat er erstmal dritte Liga wieder gepfiffen.
Wenn er dann zurückkommen muss.
Aber trotzdem auch, das ist, also ich verstehe, wo du herkommst mit dem Lösungsansatz, aber bloß weil Felix Zweier seine Crew jetzt 3 oder 4 oder 5 Mal in der dritten Liga ohne Videobeweis pfeift, werden die trotzdem noch auch Fehler machen, weil das wirst du ja nicht rauskriegen,
Ich sag dass es grundsätzlich falsch ist, Fehler zu machen. Also Fehler gehören dazu und Fehler sind menschlich. Ich sag aber halt, es kann nicht einfach so weiterlaufen.
So, aber warum denn nicht? Also
weil ich das dramatisch finde.
Aber das wirst du nie rausbekommen, dass die Schiedsrichter, dann musst du, die Alternative ist, du schaffst den Videobeweis wieder komplett ab und sagst, ey, wir vertrauen darauf, dass unsere Schiedsrichter wieder altes Niveau annehmen und ohne den Videobeweis pfeifen.
Ja, das wird natürlich nicht passieren.
Genau,
also wir sind an dem Punkt vorbei, an dem wir jemals wieder einen Fußball ohne VAR erleben. Ich finde aber, es muss einen Mittelweg geben aus, wir nutzen die technischen Möglichkeiten, um das Spiel fairer zu machen und wir wahren die Qualität bei den Schiris. Und wir wahren, dass sie zumindest auch ohne Technik pfeifen können. Ja, alle reden immer darüber, was denn, wenn die Technik ausfällt. Das passiert im Normalfall jetzt auch nicht. Also im Normalfall hast du jetzt nicht, dass dann mitten im Spiel ein Sonnensturm kommt und du nicht mehr mit Köln kommunizieren kannst. Aber ich finde halt trotzdem, dass das grundsätzliche Niveau durch den VAR besser werden muss und nicht schlechter. Und wenn es zu Gegenteiligem führt, dann muss es Maßnahmen und Konsequenzen geben, weil da kann gefühlt jeder machen, was er will und es gibt keine Konsequenzen.
Ja, aber mir geht's also bei diesem besser und schlechter, weil wir sind ja einer Meinung, dass wir sagen, dass die Schiedsrichter in Deutschland insgesamt schlechter geworden sind.
Ja.
Aber mir geht es gar nicht um diese, ich finde, dieses Abseits-Thema ist für mich ein Fall, also das ist gar nicht mein Hauptkritikpunkt. Ich finde, dass man eine Abseitsentscheidung als Linienrichter, dass man da Fehler machen kann, dass das passiert. Mir geht es vielmehr um Spielführungen, wo ich finde, dass ein Schiedsrichter da einfach nicht mehr das Fingerspitzengefühl von früher besitzt, wie man so ein Spiel leitet, wann man mal eine gelbe Karte gibt, wo wir dann gar nicht irgendwie über diese ganz, ganz großen Entscheidungen reden, sondern einfach über viele kleine 50-50-Pfiffe, wo ich mir so denke, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das früher besser gepfiffen worden ist. Diese drastischen Fehlentscheidungen, vielleicht auch, weil du sie nicht mehr hast durch den Videobeweis, also solche Abseitsentscheidungen, die treten jetzt einmal auf in der zweiten Pokalrunde, weil du ihn da eben nicht hast, ansonsten sind die ja komplett von der Bildfläche verschwunden. Deswegen störe ich mich, glaube ich, so ein bisschen an diesem, ja, wir schicken die Linienrichter alle mal in die dritte Liga und lassen sie da mal wieder ohne Videobeweis pfeifen, damit sie quasi den Druck haben, richtig entscheiden zu müssen. Weil so ist es ja schon. Ja. Also in der Bundesliga hast du den Druck nicht. Die wissen, okay, da guckt auf jeden Fall noch mal jemand drauf und der wird das zu 100% richtig sehen, weil der Hilfslinien hat, die ich eben im Live nicht habe. Aber das ist, finde ich, gar nicht so das Hauptproblem, sondern mir geht es viel mehr darum, dass der Schiedsrichter auf dem Platz wieder, denn es geht ja auch viel bei so gelb-rote Karte, das sind ja meistens so die Sachen, die dann irgendwie wieder diskutiert werden. Oder einfach so Kleinigkeiten, so Pfiffe, wo du dir denkst, na, guck da einfach besser hin, das hast du vielleicht vor 7 Jahren mal besser gesehen. Das ist für mich viel mehr das Qualitätsproblem und jetzt nicht, ob Linienrichter XY da die Abseitssituation checkt oder nicht.
Ja, und auch da glaubst du nicht, dass es besser werden könnte, wenn man dann auch mal ein gewisses Kontingent an Spielen hat, was du ohne technische Hilfsmittel pfeifst. Was du einfach mal wieder so leiten musst, wie du es gelernt hast.
Aber das machen sie ja. Also ich weiß nicht, gut,
Felix. Wo? Wo?
Aitekin hat auf jeden Fall, kann ich jetzt wegen.
Ja, Dennis Aitekin hat vielleicht einmal ein Drittligaspiel gepfiffen, weil er verletzt war. Aber also, ich gucke mir auch nicht die ganzen Ansetzungen an. Aber ein Bundesliga.
Ich suche jetzt die Zweier-Ansätze.
Ja, weil also ein Bundesliga-Schiedsrichter, der wird ja seine Bundesliga- und Zweitligaspiele pfeifen, Zweier pfeift dann noch international. Der wird ja keine Zeit haben, da ein Drittligaspiel zu pfeifen. Und ich finde, dann muss ihm diese Zeit eingeräumt werden.
Warte. Okay, bei Transfermarkt müsste man das doch sehen können. Ja, ist ja auch, wenn ich es jetzt so schnell nicht finde. Denn, also ich finde, so, was haben wir? Wettbewerb Bundesliga. Gut, er hat diese Saison auf jeden Fall noch nicht. Er hat Super League gepfiffen, UAE Pro League. Weiß ich nicht, ob es da einen Videobeweis gibt.
Also in den Vereinigten Arabischen Emiraten würde es mich dann schon wundern, wenn da ohne technische Hilfsmittel gepfiffen wird. Aber tendenziell das dann ja auch, gut, offensichtlich nicht DFB geleitet. Hier, Daniel Siebert, Schiedsrichtereinsätze 2025, 26, 5-mal Bundesliga, 3-mal Champions League, einmal Pokal, einmal Euroleague Quali, einmal Champions League Quali, einmal Super League One, was auch immer.
Ja, das ist hier Griechenland, habe ich jetzt auch gerade gesehen.
Ja, wild. Aber die pfeifen nicht tiefklassig. Die pfeifen nicht in Ligen ohne technische Hilfsmittel. Und wenn du halt, also ich weiß nicht, wer hatte das dann nochmal gesagt? Ich glaube, Lukas Kwasniok, der dann meinte, yo, wenn du halt nur noch mit Navi fährst, dann verlernst du natürlich auch Karten zu lesen. So, und genau in die Richtung ist es ja auch unterwegs. Und natürlich, das ist jetzt nicht die goldene Lösung, da zu sagen, wir schicken alle Schiris in die dritte Liga und dann ist gut, dann haben wir keine Probleme mehr. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der dieses Problem lösen muss. So, nee, aber ist zumindest mal ein Vorschlag. So, und ich finde halt, irgendwie muss daran gearbeitet werden, außer sich dann die ganze Zeit hinzustellen. Und da habe ich jetzt auch noch ein Zitat, ich glaube, von Knut Kircher gelesen. Ja, ich finde, die deutschen Schiedsrichter sind auf einem guten Weg. Ja, hervorragend, wirklich. Also nach der letzten Pokalwoche, tolles Zitat.
Ja, ich finde den Vorschlag, ich finde den nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass er das Problem löst. Aber wie du sagst, irgendwo muss man.
Ja, ich finde halt, es muss einfach irgendwo mal angesetzt werden. Alles einfach immer weiterlaufen zu lassen und dass der DFB dann die Hand über den Schiris hat, das ist ja schön und gut. Und das ist ja auch genau richtig so. Die müssen ihre Jungs schützen. Ich finde aber trotzdem, im deutschen Profifußball sollte diese Qualität auch bei den Schiedsrichtern gewahrt bleiben.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Gut.
Ja, naja, aber war am Ende auch, also klar, es waren zwei spielentscheidende Szenen dabei, ja, aber ist, was es ist. Und ich muss sagen, für diese Woche mein Zettel relativ leer. Also ich habe da nicht mehr ganz so viel drauf. War auch nicht so viel, oder?
Nee, war auch nicht so viel. Ich lasse dich natürlich aber trotzdem nicht so einfach davonkommen, ja. Weil der Super Bowl-Hype-Train ist erstmal zum Stehen geblieben.
Ich wollte nicht mehr drüber reden.
Ja, wir müssen da einmal natürlich kurz drüber reden. Die Green Bay Packers hatten ein vermeintlich einfaches Heimspiel vor der Brust.
Es gibt keine einfachen Heimspiele auf dem Weg zum Super Bowl.
Gegen die Carolina Panthers.
Panthers sind ein tolles Team.
13-16.
Die haben denselben Rekord wie die Kansas City Chiefs.
Ja, 13-16.
Die Chiefs haben immer noch die höchste Super Bowl-Win-Wahrscheinlichkeit und die haben dieselbe Winrate.
Tucker Kraft, das sagt euch jetzt vielleicht nichts, super Tight End, einer der wichtigsten Spieler bei den Green Bay Packers.
Ich hatte ihn bei Fantasy.
Season Ending Injury Bank, was macht das mit dir?
Tut extrem weh. Ja. Also tut wirklich extrem weh.
Weil das war so eine richtige, sei ehrlich, es war so eine richtige Downer-Woche.
Ja, 100%. Also gut, ich sag, du darfst so ein Spiel gegen die Panthers verlieren. Das ist okay. Du musst jetzt nicht in der Regular Season jedes deiner Spiele gewinnen, um am Ende ein vernünftiger Super Bowl-Contender zu sein. Natürlich wäre es schöner, wenn du so eine Dinger gewinnst, aber es gehört auch dazu, ein Spiel zu verlieren und daraus was zu lernen. Tucker Kraft tut richtig weh, weil Tucker Kraft hat eine extrem gute Saison. Also der Tight End ist ja quasi die Mischung aus einem Running Back und einem Wide Receiver. Ja. Und das war Tucker Krafts Breakout-Year dieses Jahr, weil der halt wirklich, also ich glaube, nee, keine Ahnung, bevor ich jetzt falsche Zahlen hier irgendwie droppe, aber also
der war extrem wichtig, extrem gut und extrem wichtig.
In fast jedem Spiel hat er auf jeden Fall auch einen Touchdown gefangen, hin und wieder auch mal zwei. Und ist einfach für diese Packers-Offensive enorm wichtig gewesen. Und dass der jetzt halt raus ist, ist ein Riesendämpfer. Also das ist wirklich ein Riesendämpfer. Jetzt kommt Luke Musgrave rein. Der wird nicht auf dem Niveau performen, wie ein Tucker Kraft.
Habe ich noch nie gehört, den Namen. Der kann doch nicht so gut sein.
Ja, ist schon okay. Also war auch schon ein, zwei Jahre davor schon bei den Packers. Aber halt immer nur in Rotation mit Tucker Kraft. Und der hatte jetzt sein überragendes Jahr. Ja, mal gucken, was das mit den Super Bowl-Hoffnungen macht. Erstmal abwarten und Tee trinken. Ich finde es jetzt nicht dramatisch, dass wir mal ein Spiel verloren haben zwischendrin. Ne? Also wir stehen immer noch 5-1-2. Das ist eine herausragend gute Bilanz. Aber ja, jetzt werden die Weichen gestellt. Also die nächsten Wochen werden dann durchaus entscheidend. Vor allem, weil wir jetzt Monday Night Football haben. Dienstagnacht, also von Montag auf Dienstag 2.15 Uhr gegen die Eagles. Das wird tough. Ja.
Schmeckt. Ja, ansonsten können wir einmal den Schnellabriss machen. Die Jaguars mit dem weitesten Field Goal in NFL History, 68 Yards.
Es kommt einem gar nicht so weit vor.
Ja, oder? Doch. Ich habe da jetzt hier, ich glaube, ZDF hat es gepostet, wie weit das sind. Das sind irgendwie, ich glaube, 6 Linienbusse hintereinander weg. Ja. Das ist abnormal. Und jetzt ja auch gucken, wo du, also 68 Yards klingt so viel, aber guck mal, wo der Ball am Ende liegt. Und dann guck mal, wo der Spieler steht, wenn er anläuft. Ja. Das ist ja mehr als das halbe Spielfeld.
Deutlich mehr als das halbe Spielfeld. Ich meine nur, es klingt gar nicht so viel, weil also irgendwie so ein 60-Yarder, den hast du ja schon immer mal wieder dabei. Also jetzt vielleicht nicht jede Woche, aber so alle 1-2 Wochen. Ja. Einer aus 60 Yards dann schon drin. Und dass der Rekord dann nur 8 Yards weiter hinten liegt, das fand ich schon interessant.
Ich glaube, sie haben ja in der Preseason auch mal einen 70-Yarder gemacht. Ja. Aber du kickst die halt nicht. Weil was ist denn, wenn es schief geht? Dann bekommt das gegnerische Team den Ball quasi vor deiner Endzone.
Ja, klar.
Deswegen kickst du die eigentlich nicht, sondern eben nur mit Ablauf der Uhr dann in der Halbzeit oder eben am Ende des Spiels. Aber ich finde, also, das ist so weit weg. Gerade auch die Live-POV, die du dann natürlich viel auf Social Media gesehen hast. Also, wenn du das aus dem Stadion filmst, das abnormal weit hinten gewesen.
Ja, das stimmt schon. Also es ist eine riesige Distanz und kann man auf jeden Fall nur den Hut vorziehen. Und ich meine es halt wirklich auch nur aus der Perspektive, ich glaube, dass 75 Yards schon drin sind. Also weil der hatte, das war ja jetzt auch nicht, dass der direkt von der Crossbar abgeprallt ist. Ja, aber bin ich mal gespannt, wann der gebrochen wird. Glaubst du dieses Jahr noch?
Nee, sag ich nicht.
Weil es ist ja schon sowas, da ist jetzt die Aufmerksamkeit drauf und die wissen jetzt auch, okay, gut, es ist schon möglich. Und ich glaube, tendenziell ist das ein Rekord, der wird nicht mehr so lange bestehen, wie der alte bestanden hat.
Das glaube ich auch nicht. Vor allem auch, weil ich glaube, wie du gesagt hast, Teams werden jetzt dafür sensibilisiert sein und so merken, okay, dann gehen wir halt vielleicht doch mal nochmal mehr drauf und probieren den Kick. Aber also, Chapeau, 68 Yards. Für mich, also, unmöglich. Was glaubst du, gute Frage, wie weit könntest du weggehen und würdest noch treffen?
Ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal einmal, als wir beim Munich-Game waren.
Und da haben wir ja beide gemacht. Und da haben wir, also nee, oder wir, ich habe schon mal, ich habe auf jeden Fall schon mal ein Field Goal geschossen. Ich weiß nicht, ob es beim Munich-Game war.
Ich noch nicht.
Aber da war das, ich glaube, es war so 20 oder 15 oder so.
Ich glaube, beim Munich-Game hatten wir es nicht gemacht, weil da zu lange Schlange war. Also, weil da wollen natürlich alle. Grundsätzlich musst du dann halt einfach mal einmal beim Düsseldorfer Footballverein anfragen und dann sagen sie, oh, ey, können wir hier mal ein Field Goal schießen und vielleicht ein Video davon machen. Ich
habe das tatsächlich mal von der Uni aus gemacht.
Ah, okay. Ja, fair. Also, ich glaube, so ein 20 Yards, 25 Yards, das traue ich mir auf jeden Fall zu. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Da überschätzt man sich, glaube ich, so krass. Ja. Also, das siehst du von außen und denkst dir, ja, ich habe ja in meinem Leben Fußball gespielt, das kriege ich ja auf jeden Fall hin. Also, ich meine, im Kopf zu haben, die Größe, die Flächengröße von der Trefferfläche, die du treffen musst auf dem Football, damit der da durchgeht, hat die Größe von einem 2-Euro-Stück. Und wenn du woanders gegentrittst, dann fliegt der Ball da nicht durch die Stangen. Ich sag 35 Yards habe ich drin.
Das würde ich so gerne mal machen. Das müssen wir echt mal. Das schreiben wir uns irgendwie auf.
Ja.
Irgendwann werden wir mal Field Goals kicken gehen.
Ja, finde ich gut. Gefällt mir. Also können wir sehr gerne mal machen. Hier, liebe Partner aus Düsseldorf, wir kommen da bald mal auf euch zu.
Gut, dann ist es das jetzt aber trotzdem zeitlich gewesen, weil die Uhr sagt 11.55 Uhr. Um 12 Uhr wartet die ikonische Liga auf mich.
Oh, na gut.
Die wollen wir nicht warten lassen.
Nee, da sind wir natürlich mal gespannt, was da aus deinen Meetings dann am Ende auch rauskommt. Aber naja, bis dahin, Wochenende Formel 1 wird geil, wird interessant. Guckt's euch an. Ist, glaube ich, früh. Ist Vegas dran, glaube ich.
Nee? Dass ich dich verbessern muss. Brasilien.
Ah, okay.
Ja, weil wir die letzten Wochen so viel drüber gesprochen haben.
Ja. Ich guck's noch mal einmal kurz nach, um's zu konfirmen. Mexiko. war der letzte. Mexiko war der letzte. Ja, Brasilien. Du hast vollkommen recht. 18 Uhr. Sonntag 18 Uhr.
So, jetzt habt ihr es gehört. Ich bin der Formel-1-Mann eures Vertrauens.
Ja, genau so ist es. Wer wird Weltmeister?
Nicht Verstappen.
Sondern?
Jemand anderes.
Also George Russell, ja?
Nein, jemand anderes aus den orangenen Autos.
Na gut, dann sind wir mal gespannt. Dann viel Spaß euch. Tschüss.